Sie haben vorne auf Ihrem Blatt einmal das Kreuz abgebildet, das nachher jedem Konfirmanden und Konfirmandin geschenkt wird. Wenn es auch nicht so gut zu erkennen ist, da steht drauf, ich bin bei euch. Und entsprechend dieser Aussage habe ich eine Aussage aus der Apostelgeschichte gewählt für diese Predigt, Kapitel 17, Vers 27, wo es heißt, Gott ist nicht ferne von jedem unter uns. Gott ist nicht ferne von jedem unter uns. Frage an Sie, wie nahe ist Gott? Gute Frage, die Antwort, wenn Sie diese Aussage nehmen, er ist nicht fern. Der Paulus, der das geschrieben hat, das heißt gesagt hat, war damals in Athen, in Griechenland, auf dem Areopag, also zentraler Platz, sprach mit Philosophen und sagte, wisst ihr, ich bin durch eure Stadt gegangen, sah ganz viele Altäre und auf einem Altar stand drauf, dem unbekannten Gott. Und von diesem unbekannten Gott möchte ich euch etwas erzählen und ihn bekannt machen, denn Gott ist ja nicht ferne von jedem von uns. Die Frage, wie nah ist denn Gott? Manche würde sagen, so nah wie deine Fantasie, denn Gott ist ja schließlich nur ein Fantasieprodukt von dir, von ihnen. So würde das ein Mann wie der Feuerbach zum Beispiel gesagt haben können. Wie nah ist Gott? Oh, Gott ist unendlich fern, so könnte das vielleicht ein Moslem sagen. Gott ist der Unnahbare, der irgendwo ganz weit weg über allem regiert. Oh, wo ist Gott? Gott ist in allem. Er ist ganz nah, könnte ein Hindu sagen, so mit seinem Brahman- und Atman-Prinzip. Er ist in allem. Ja, wo ist Gott? Was würden Sie sagen? Würden Sie sagen, er ist hier? Er ist nachher in Ihrer Feier dabei? Er ist in Ihrem Leben? Gegenwärtig? Da gibt es einen netten Scherz von zwei Teenies, die sich unterhalten, sagen, du, gestern hätte ich fast deinen Vater getroffen. Und ja, was heißt hier fast? Doch, dein Vater ist doch Gepäckträger im Hauptbahnhof. Ja, klar. Und was für eine Nummer hat er? Nummer 15. Siehst du, ich habe gestern die Nummer 14 getroffen. Hätte ich fast deinen Vater getroffen. Also die Frage nahe und doch eigentlich ziemlich entfernt. Was bedeutet das? Gott ist nahe. Es bedeutet, wir können ihn erreichen. Heute werden ja noch viele Fotos geschossen. Kann ich vielleicht mit einem Infrarotgerät Gott sehen? Oder mit einem Nachtsichtgerät? Oder muss ich dann Raumsonde losschicken, so wie jetzt zu Mars und Venus, um vielleicht irgendwo Gott zu treffen im Universum, die dann Bilder sendet oder zumindest Nachrichten gibt? Die Bibel gibt eine interessante Antwort. Psalm 145, Vers 18 heißt es, er ist nahe allen, die ihn anrufen. Und in Römer 10, Vers 8 heißt es, nahe ist dir das Wort in deinem Munde und in deinem Herzen. Und ein Vers später, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet. Das heißt, Gott ist so nah wie das Wort in ihrem Munde. Das heißt, die Nähe ist erfahrbar, ein Wort ist etwas Unsichtbares. Ich kann zwar die Schallwellen sichtbar machen, aber wenn ich das Wort jetzt spreche, Sie sehen es nicht, Sie hören es nur. Und doch kann ein Wort ein Leben verändern, auch wenn Sie es nicht gesehen haben. Zum Beispiel, wenn ich jemand fragen würde, eine junge Dame im entsprechenden Alter natürlich, wenn ich auch darin wäre, sag, könntest du dir mit mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Und er würde dann wirklich sagen, ja, so ist es, sie. Dann würde es das ganze Leben verändern. Ja, wie sieht es aus? Gott ist unsichtbar, aber so nah wie das Wort im Munde. Es gibt eine Telefonnummer Gottes, ich weiß nicht, ob Sie die wissen, Sie haben viele Telefonnummern im Kopf. Telefonnummer Gottes sollten Sie dazu notieren, 333. In Jeremia 33, Vers 3 heißt es, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir Großes, Unfassbares kundtun. 333. Das Tolle ist, ich nehme an, viele haben heute Morgen hier ein Handy dabei, hoffentlich auch alle ausgeschaltet. Es bedeutet, Sie sind manchmal, selbst mit diesem Gerät, wo Sie überall erreichbar sind, nicht erreichbar, weil Sie es ausblenden müssen. Oder als wir in der Klostermühle waren, hatte ich extra mein Handy mitgenommen, damit ich mit der Familie immer ungestört in Kontakt bleiben könnte. Oh, ich habe ein D2 und dort war D1 angesagt, ein Funkloch für mich. Überhaupt keine Verbindung. Bei Gott gibt es solche Funklöcher nicht, da sind sie immer gleich dran. Natürlich die Frage, wozu würden Sie ihn rufen? Zu einer Art Feuerwehreinsatz im Leben, wenn es brennt? Notarzteinsatz, wenn es wirklich überall klappert und Sie nicht mehr weiter wissen. Zu einer Geschäftsberatung, wenn Sie merken, es geht bergab. Oder vielleicht schon Schuldnerberatung, wenn Sie feststellen, ich bin schon ziemlich weit unten. Oder vielleicht sogar eine Art Rechtsanwalt, der einem endlich hilft, dass man sich durchsetzen kann gegen die anderen. Nein, wenn Sie Gott anrufen, möchte er Ihr Lebenspartner sein und nicht das eine oder andere von dem, was ich gerade genannt habe. Ja, Lebenspartner, das heißt nur, wenn Gott in Ihr Leben gekommen ist, sind Sie komplett. Ich habe heute Morgen ein paar Mitarbeiter dabei und einen möchte ich Ihnen vorstellen. Einige kennen den vielleicht schon, so ein schöner Stift, wenn man damit zum Beispiel dann die Dankeskarten für die Konfirmation schreiben würde, brauchte man auf das Blatt nur draufschreiben, danke und dann noch, was man gekriegt hat und den Namen, da war das Blatt schon voll. Aber es stimmt eigentlich nicht. Ich könnte gar nichts damit schreiben, es hat keine Miene. Nicht einsatzfähig, höchstens als Prügel oder was weiß ich, Dirigentenstab oder so etwas. So sieht Gott ihr und mein Leben von Geburt an, es ist für ihn nicht einsatzfähig, weil das Wichtigste fehlt, Gott in ihrem Herzen. Der Pascal, ein Mathematiker aus Frankreich, sagte mal, in jedem Menschen ist ein Vakuum, das nur durch Gott gefüllt werden kann. Ja, also interessant, es würde gar nichts bringen, weil das Entscheidende fehlt, das Vakuum muss gefüllt werden. Wir haben nur 4 Bibelverse gelernt in der Konfirmandenstunde, also sehr, sehr wenig. Einer davon war Johannes 1, Vers 12, ein Vers zum Christwerden. Ich hoffe, dass jetzt da unten überall klingelt. Da heißt es, wie viele Jesus aufnahmen in ihr Leben, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, Jesus aufnehmen in den Lebensraum macht uns zu einem Christen. Und an der Stelle habe ich einen anderen Stift mitgebracht, einen zweiten Mitarbeiter. Der sieht schon etwas freundlicher aus. Ein Stift mit Miene. Wenn Jesus in ihr Leben kommt, dann werden Sie ein Stift mit Miene, einsatzfähig in der Hand Gottes. Und dann hat ihr Leben einen Sinn. Egal, wie alt Sie sind. Interessant ist, Jesus hat nie jemand nach seinem Namen gefragt. Tut er auch heute nicht. Er fragt nicht, wie Sie heißen. Er weiß, wer Sie sind. Wenn er Leute angesprochen hat, konnte er die gleich anreden, sagen, Zachäus, komm von deinem Baum runter oder Petrus oder Simon, wie der hieß, lass mich mal in dein Boot reinkommen und ähnliches. Er wusste immer, wer der Einzelne ist. Gibt es einen sehr schönen Bibelvers, den Sie viele kennen, gerade die Älteren. Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Stellen Sie vor, heute Morgen ruft Sie Gott mit Ihrem Namen und sagt, ich möchte in dein Leben. In ihr Leben. Ich möchte, dass Jesus, mein Sohn, in ihnen gegenwärtig ist, als Geistperson. Ja, wann kann er da hineinkommen? Eben kommen ja immer noch Leute hier rein, aber die Frage ist, wann kann man am leichtesten jemanden zur Tür hineinlassen? Klar, wenn er davor steht. Das heißt, wenn es bei Ihnen klingelt, wissen Sie, da ist jemand, der möchte etwas von mir. Interessant die Frage, wann klingelt es im Blick auf Gott? Wann steht er vor der Tür? Ich denke, bei manchem Teenie stand er vor der Tür oder steht noch davor. Mancher hat die Tür geöffnet. Es gibt Menschen, die in der Midlife-Crisis plötzlich feststellen, ich habe alles erreicht und was jetzt? Jetzt muss ich nur noch älter werden, ist das der Sinn des Lebens? Oder ich habe manche Dinge nicht erreicht, manche Dinge sind zerbrochen und die erreiche ich auch nicht mehr. Wie geht's jetzt weiter? Ein Punkt, die Tür zu öffnen. Oder mancher, der Rentner wird, der sagt, ich habe nie Zeit, um in Gottesdienst zu gehen, jetzt plötzlich hat er keine Arbeit mehr und taucht auf und sagt, oh, ich habe sogar Zeit für Gott. Oder jemand, der plötzlich in eine schlimme Krankheit kommt und nicht weiß, ob er da wieder aufstehen wird und feststellt, alle Sicherungen in meinem Leben, einschließlich aller finanziellen, tragen im Moment nicht mehr. Das Einzige die Krankenversicherung, aber gut, die hilft einem auch nicht auf die Beine, höchstens ein bisschen weiter. Und dann zu fragen, was bleibt? Günstige Gelegenheiten, Jesus kennenzulernen. Ich denke an einen jungen Mann, der wollte eigentlich in der Kirche nur kirchlich heiraten, war aber kein Kirchenmitglied und seine Frau schickte ihn liebevoll zum Pfarrer und sagte, sieh mal zu, dass du in die Kirche eintrittst, wir wollen heiraten. Der Pfarrer erklärte ihm anhand so eines kleinen Heftchens 4 Punkte über den christlichen Glauben und er ging dann nach Hause und sagte seiner Frau, hör mal, du schickst mich zum Pfarrer, du bist ja selber kein Christ. Wenn das stimmt, was der mir erklärt hat, dann bist du kein Christ und ich auch nicht. Aber hier drin steht, dass man Jesus aufnehmen kann und dass er für uns gestorben ist. Und ich überlege, ob ich das tun soll. Er hat es getan und kam schon gläubig, nicht nur in die Kirche, sondern zu Gott, zu Jesus. Mancher schickt seinen Sohn und seine Tochter in die Konfirmandenstunde, wobei die ja heute meistens selber gefragt werden, ob sie das wollen, nicht mehr einfach nur noch so, du gehst, sondern möchtest du? Und staunt dann, wenn derjenige oder diejenige etwas wiederbringt, mitbringt, was die Eltern entdecken, das habe ich ihnen nicht mitgegeben. Zum Beispiel einen persönlichen Glauben an Jesus. Und die Eltern sagen irgendwie, ja gut, so christliche Tradition haben wir auch, aber das habe ich dir nicht mitgegeben. Das hast du irgendwie mitgebracht und das hat dann manchmal einen Domino-Effekt in der Familie. Das heißt, der eine ist gläubig, der andere wird angestoßen und ein dritter kann auch folgen. Ja, ein netter Scherz, aber es ist tatsächlich so passiert, wie ich ihn erzähle, aus einer Familie, wo auch so einer angestoßen war, ein Konfirmand, aber seine Schwester war auch noch dabei. Und inzwischen waren sie beide schon konfirmiert. Er hielt die Spur noch so ein bisschen, bei der Schwester wackelte das doch ziemlich. Und wir wollten in die Klostermühle fahren, wo ihr ja alle gewesen seid, aber nicht als Konfirmanden, sondern als Jugendliche. Und er sagte seiner Schwester, fährst du mit? Wir standen gerade vor der Toilettentür, sagte sie, wenn du das Stück Seife da isst, fahr ich mit. Er fing sofort an, die Seife zu essen und hat alles geschafft. Allerdings, als er fertig war, kam sie wieder zurück. Sagte, siehst du, hat ja nicht geklappt, also ich fahre nicht mit. Sie fuhr auch nicht mit. Aber meine Frau hat sie damals als Mädchen eingesetzt, so um eines unserer Kinder so ein bisschen spazieren zu fahren. Und bat sie, sag mal, würdest du mitfahren nach Frankfurt? Das ist so eine christliche Veranstaltung. Und da fuhr sie mit und dort hat sie ihr Leben Jesus geöffnet. Wir waren in der Klostermühle und sie war in Frankfurt. Auf die Seife kommt es nicht an. Wenn Gott jemand ruft, funktioniert das auch ohne Seife. Später hatten wir dann mal diese jungen Bibelschüler, ihr habt ja auch kennengelernt, aus der Klostermühle eingeladen. 53 auf einen Schlag hier nach Obertshausen. Und die Sekretärin dieser Klostermühle wurde dann bei der Mutter von diesen zwei Geschwistern einquartiert. Die baten darum, dass sie dort wohnt. Und als sie nach der einen Woche wieder wegfuhr, war auch die Mutter zum Glauben gekommen an Jesus. Für den Rest ihres Lebens. Ein Domino-Effekt von einem zum anderen. Das Problem unserer Teenies, und ich denke von allen Konfirmanden, die jetzt hier unter uns sind und allen, die vorher schon da waren, ist folgendes. Viele möchten an Jesus glauben, aber sie begegnen Gott nicht in ihrem Alltag. Ich möchte jetzt niemand auf den Fuß treten. Ich denke, dass sie oft auch in ihren Familien Gott nicht begegnen. Dass sie in ihrem Freundeskreis Gott nicht begegnen. Dass sie im Fernsehen Gott nicht begegnen, spielt ja keine Rolle. Dass sie beim Fußballspielen ihm nicht begegnen. Oder beim Reiten oder was sie sonst machen. Sie möchten an Gott glauben, an Jesus, aber in ihrer Umgebung ist nichts, was sie ermutigt, das zu tun. Außer der Konfirmandenstunde, gut, die aber ist ja so ein bisschen wöchentlich verordnet, sage ich mal, und hört jetzt auf. Und das entmutigt sie dann oft, nicht, dass sie dagegen sind, sie werden einfach nicht getragen, nicht weitergeführt. An der Stelle einen kleinen Tipp, ehe eine große Entscheidung kommt, gibt es oft kleine Schritte. Stellen wir uns also ein Teenie vor, der in einen Fußballverein gehen möchte. Er möchte dort Mitglied werden. Das ist eine große Entscheidung, die er vorhat, aber da liegen ja viele kleine Entscheidungen davor. Die Frage, welchen Fußballverein will ich denn nehmen? Hier am Ort oder woanders? Wann trainieren die? Habe ich da Zeit? Muss ich mir Schuhe kaufen und Kleidung? Muss ich zum Arzt gehen und einen Attest kriegen, dass ich überhaupt spielfähig bin? Und dann muss ich noch warten, bis ich einen Spielerpass kriege. Ich muss trainieren. Und dann sitze ich vielleicht lange auf der Bank, weil die alle schon ihre Stammplätze haben und ich nicht und werde mal so ganz kurz eingewechselt, bis ich dann irgendwann da mal drin bin. Das Ziel ist klar, viele kleine Vorentscheidungen. Und wenn dein Ziel ist, mit Jesus zu leben, wäre die Frage, oder ihr Ziel, gibt es da auch kleine Vorentscheidungen? Kann ich kleine Schritte gehen, um dem großen Ziel näher zu kommen? Ich denke an eine Frau, die ihr Mann war gläubig geworden, meistens ist ja umgedreht, dass die Frauen gläubig werden und die Männer dann viele Jahrzehnte später kommen, vielleicht. Hier war es umgedreht, der Mann so mit Mitte 40 war zum Glauben gekommen und seine Frau noch nicht. Aber sie spürte, ich möchte eigentlich ganz gerne. Und sie hörte, für Christen ist gut, in der Bibel zu lesen, aber die verstand sie nicht. Und wir haben hier so eine Bücherkiste bei uns, die verkauft auch Kinderbücher. Und da hat sie, da sie eine sehr kreative Dame ist, gesagt, ich kaufe mir jetzt alle 15 Bibelcomics für Kinder und Teenies. Ja, so mit so Sprechblasen und so werden die Geschichten erzählt. Und die verstehe ich. Und wenn ich die alle durchgelesen habe, 15 Stück, dann fange ich an, die Bibel zu lesen. Ich glaube, dann weiß ich schon das meiste und dann komme ich da rein. Eine kleine Vorentscheidung, sie kam wirklich hinein, sie ist gläubig geworden, hat Jesus kennengelernt. Ja, auch für dich gut, irgendetwas Positives zu lesen über den Glauben. Oder zu überlegen, wo treffen sich denn Christen? Zum Beispiel im Jugendkreis für euch. Oder wir haben Gesprächskreise oder jeden Sonntag Gottesdienst hier. Hinterher kann man noch Kaffee trinken drüben und sich mit irgendjemand bekannt machen. Schritte gehen, um Gott persönlich kennenzulernen. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also dahin gehen, wo zwei oder drei Christen sind, um dabei Jesus mehr kennenzulernen. Ja, klare Zielsetzung ist wichtig. Jesus sagte mal, zwei Blinden, die geheilt werden wollten, euch geschehe nach eurem Glauben. Und da sie den Glauben hatten, dass sie gesund würden, sind sie gesund geworden. Das würde ich auch den Konfirmanden sagen, aber auch Ihnen als Eltern und Angehörigen, euch geschehe nach eurem Glauben. Das heißt, wenn du den Glauben hast, dass Jesus dich durch dein ganzes Leben begleitet, nicht nur so ein Konfirmandenglauben jetzt für ein paar Tage, dann wird er dich durch dein ganzes Leben begleiten. Ich weiß nicht, wer die Bibel schon mal teilweise gelesen hat. Hier gibt es die Geschichte, wo das Volk aus Ägypten kam, durch die Wüste zog in das Land Kanaan, spätere Israel. Und sie kamen bis an die Grenze, schickten Kundschafter aus. Es waren 12 Kundschafter, die sahen sich das Land an, sagten, es ist fantastisch. Aber 10 von ihnen sagten, es hat hohe Festungen dort, es hat dort Riesen, da kommen wir nie hinein. 2 sagten, wir kommen rein, denn Gott hat es ja versprochen, dass wir reinkommen. Gut, wenn man 10-2 abstimmen würde, ist klar, wer gewinnt. 10 gewinnen und das Volk glaubte den 10. Was hatten die 10 gesagt? Da kommen wir nicht rein. Euch geschehe nach eurem Glauben. 40 Jahre später, nachdem sie so lange in der Wüste spazieren gingen, kamen sie wieder dorthin. Inzwischen war die ältere Generation total gestorben. 603.000 Menschen waren inzwischen gestorben und ersetzt durch ihre Kinder. Und jetzt standen sie wieder davor, ins Land reinzukommen. Und Sie dürfen zweimal raten, wer da noch mit hineinkam. Die 2 Männer, das war der Kaleb und der Josua, die gesagt hatten, wir kommen hinein. Euch geschehe nach eurem Glauben. Die kamen hinein, inzwischen zwar fast 80-jährig, aber noch topfit. Euch geschehe nach eurem Glauben. Meine Frage an euch als Konfirmanden, bist du einer von diesen 2, der glaubt, ich komme in dieses Leben mit Gott jeden Tag hinein? Ich werde auch mit 75 Jahren, falls ich so alt werde, noch mit Jesus leben. Und einmal bei ihm die Ewigkeit im Himmel verbringen. Eine wichtige Frage. Oder bin ich einfach jemand, der mit der Mehrheit läuft und dann eben leider vielleicht diesen Zugang verpasst? Wer einer von diesen 2 ist, weiß ich nicht. Meine Prognose könnte daneben liegen. Ich denke an ein Mädchen, die ich sehr achtete, die war Feuer und Flamme für Jesus von 14 bis 18. Hat fantastisch mitgearbeitet und dann war es mit einem Schlag vorbei. Über Nacht tauchte sie nicht mehr auf. Ich habe hier noch so einen Mitarbeiter, da können Sie sehen, wie das funktioniert. Wenn ich Ihnen den einen vorführe und den anderen, Sie können sie von der Seite nicht unterscheiden. Höchstens, wenn ich sie ein bisschen schräg halte, merken Sie, da ist eine Mine drin, aber abgebrochen. So gibt es so Leute, die in ihrem Glauben einfach abbrechen. Und die sind auch nicht mehr einsatzfähig. Da passiert nichts mehr. So ein Mädchen war sie. Mit 18 Jahren, schlagartig, über Nacht alles vorbei. Meistens hängt sowas an irgendeiner Partnerschaft oder irgendwas, was einem mehr interessiert als Gott. Und dann verblasst dieser Glaube. Gut, später hat sie dann studiert, hat geheiratet, bekam Kinder und überlegte, was soll ich denn jetzt mit den Kindern machen? Soll ich die einfach so erziehen und die religiöse Erziehung der Schule überlassen oder dem Pfarrer oder wer auch immer? Oder soll ich sie selber christlich erziehen? Sagt sie eigentlich, ich bin doch christlich erzogen worden, das war gar nicht schlecht, war gut für mich. Ich werde sie christlich erziehen. Oh, wie man betet, das weiß ich ja noch, habe ich ja vor ein paar Jahren noch gemacht. Und da fing sie wieder an zu beten mit ihren Kindern. Und sie hat ihren Glauben wieder belebt. Klar, was müssen wir mit so einem Stift machen? Einen Spitzer nehmen und ihn wieder anspitzen. Die Mine ist nämlich noch drin. Und das hat sie getan. Ihr Mann fand es sehr gut. Er ist ihr ziemlich bald gefolgt auf diesem Weg. Vielleicht gibt es heute Morgen jemand unter uns, der so ist wie dieser abgebrochene Bleistift, der als Teenie auch einmal dabei war, der diese Lieder über Jesus mit Begeisterung gesungen hat, der eine Bibel hat, in der viele Verse unterstrichen sind, irgendwann hat er sie dann weggelegt und der heute Morgen vielleicht ganz neu sagen könnte, ja, ich möchte meinen geistlichen Bleistift auch wieder anspitzen. Herr Jesus, vergib mir die Jahre ohne dich, nimm die falschen Entscheidungen von mir, hilf, dass die Liebe zu dir wieder durchkommt und meinen Alltag prägt. Für dieses moderne Wort anspitzen verwendet die Bibel das Wort Buße tun, das ist genau dasselbe, aufräumen, sodass das wieder zum Vorschein kommt, was Gott ehrt. Ja, wenn Christus in ihrem Leben ist oder in deinem Leben, dann hast du offene Augen für ihn, ein offenes Herz und andere können irgendwann spüren, dass Jesus da ist. Ich denke an einen jungen Mann, der als Teenager eine Mitschülerin gnadenlos niedermachte mit Argumenten. Diese Mitschülerin war gläubig. Er sagte, ich habe die völlig platt gemacht, aber eines konnte ich nicht wegdiskutieren, den Frieden in ihrem Herzen. Ja, ich habe sie mit Argumenten völlig niedergemacht, aber den Frieden in ihr, den konnte ich nicht wegkriegen. Und das war Jesus, den konnte er nicht niedermachen. Ja, also interessant, mit Jesus im Herzen spüren das manchmal sogar andere Leute, selbst wenn sie dagegen sind. Wie nah ist Gott? Das heißt, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Nehmen Sie es einmal ganz wörtlich. Wenn er nahe ist, dann würde ich ihn in alles hineinziehen und hineinbitten. Zum Beispiel heute Morgen, ich weiß nicht, ob Sie für Ihre Konfirmanden gebetet haben, als Sie hierher kamen, dass Gott Sie wirklich segnet, nicht nur der Pfarrer das tut. Ob Sie für Ihre Gäste gebetet haben, die kommen, namentlich, dass sie bewahrt sind auf der Fahrt. Ob Sie für Ihre Feier gebetet haben, da sind ja heute auch manchmal Menschen dabei, die sich sonst selten begegnen oder vielleicht sogar Schwierigkeiten haben, einander zu begegnen. Dass Frieden da ist, wenn es geht, Harmonie und Liebe. Dass Sie für die Zukunft Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes gebetet haben. Dass Sie für diesen Gottesdienst gebetet haben. All das würde Nähe bedeuten und dort, wo es fehlt, ein Stück Distanz. Ich möchte mit zwei schönen Bibelversen schließen und mit einem Gebet. Im Psalm 73, 28 heißt es, mir ist es köstlich, Gott nah zu sein. Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, und verkünde alle deine Werke. Und Psalm 139, Vers 5 heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hast deine Hand auf mich gelegt. Das ist ein Bild der Nähe, der Geborgenheit. Wenn man die Hand auf jemanden legt, kann man ihn segnen. Kann sagen, ich schütze dich, ja, ich halte meine Hand über dir. Ist auch ein Stück Gemeinschaft, ich mag dich. Ich kann ihn aber auch führen. Und wenn Sie diese Nähe Gottes in Ihrem Leben suchen, wäre es schön, wenn Sie das Gebet, mit dem ich schließe, mitbeten würden, wo ich einfach um diese Nähe Gottes bete im persönlichen Leben. Das gilt für die Konfirmanden, aber auch für jeden unter uns. Ich spreche so langsam, dass Sie, wenn Sie meinen, das ist gut für mich, das gerne nachdenken. Sprechen können in Gedanken. Hab Dank, lieber Vater, für deine Nähe. Hab Dank, dass du Jesus in mein Leben senden möchtest. Herr Jesus, ich möchte, dass mein Lebensraum offen ist für dich. Ich möchte, dass du Regie führst in meinem Leben und bin gespannt, wie dieses Leben mit dir aussieht. Amen.